Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudienabend. Wir stehen im ersten Johannesbrief. Wir haben bereits den ersten Teil von vier Teilen betrachtet. Der erste Teil ist 1. Johannes 1,1 bis 2, Vers 11. Und wir haben gesehen, dieser ganze Abschnitt ist in fünf Teile aufgeteilt, die jeweils in der Abfolge den fünf Büchern Mose entsprechen. So geht das viermal durch den ganzen 1. Johannesbrief hindurch. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 2, Vers 12. Da haben wir zunächst eine Parallele zum ersten Buch Mose. Das ja heißt auf Hebräisch, das ist Repetition, man sagt ja auf Hebräisch nicht erste, zweite, dritte Mose, sondern für jedes Buch hat man einen Titel, in dem man aus dem jeweils ersten Vers des Buches ein Wort nimmt. Bereshit. Und das heißt? Ja. Und jetzt wird man beim Durchlesen darauf achten, wie oft von dem Anfang gesprochen wird. Also, Kapitel 2, ab Vers 12, da geht die Parallele zu dem Buch Bereshit, 1. Mose, bis Kapitel 2, 27. Darf ich bitten, das Ganze gerade vorzulesen, Sascha?
Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm.
Vielen Dank. Wie oft haben wir das Wort von Anfang gefunden? Also nicht in diesem Abschnitt, du meinst jetzt insgesamt im ersten Johannesbrief, aber jetzt in diesem Abschnitt, wo wir eben speziell die Parallele zu 1. Mose, dem Buch des Anfangs, haben.
Viermal.
Ja, nämlich in Vers.
In Vers 13.
Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Jawohl, und dann?
14.
24.
Jawohl, noch vorher. Man muss sich nur am Rand in seiner Bibel ein Zeichen machen, zum Beispiel ein großes A. Dann findet man sofort diese Schlüsselstellen. Ja? Also Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und schließlich hast du gesagt, Vers 24. Ja, das wäre es dann. Zweimal, Vers 24. Ihr nun, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Ganz am Anfang des Briefes, in diesem ersten Abschnitt, der parallel geht zu dem ersten Buch Mose, nämlich 1. Johannes 1, 1 bis 5, da beginnt's mit, was von Anfang an war. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Der Herr Jesus, das Wort, das von Ewigkeit her ist, alles erschaffen hat, wie Johannes, das Johannesevangelium am Anfang erklärt. Dieses Wort ist in die Welt gekommen, Fleisch geworden. Und Johannes sagt, wir, Apostel, haben von ihm gehört. Wir haben ihn sogar mit unseren Augen gesehen. Das meint er in Vers 1. Wir haben ihn angeschaut, ganz genau. Wir haben ihn sogar berührt. Und er war wirklich Mensch geworden, nicht ein Geistwesen. Und jetzt wird klar aus diesem ersten Vers, das Kommen von Jesus Christus, das war der grundlegende Neuanfang. Man kann sagen, das war der Anfang, der die neue Schöpfung eingeleitet hat. Und so wie 1. Mose 1 beginnt mit im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, das war der Beginn der alten Schöpfung, so ist durch das Kommen von Jesus Christus ein völliger Neuanfang geschehen. Und nun eben in unserem Abschnitt wird viermal wieder darauf hingewiesen, dass Jesus Christus als Mensch in die Welt gekommen von Anfang an ist. Und das, was er da verkündigt hat, das ist das Wort, das wir festhalten müssen. Das meint er eben in Vers 24, ihr nun, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Das heißt, so, besser. Vielen Dank. Wenn in euch bleibt, was von Anfang eben verkündigt wurde, dann werdet ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Das bedeutet, wenn wir dieses Wort, das der Herr Jesus gebracht hat, festhalten und nicht denken, wir müssen uns weiterentwickeln, dann bleiben wir in dem Sohn und in dem Vater. Das Typische bei den Irrlehrern ist, dass sie denken, es gibt eine ständige Entwicklung von Wahrheit. Aber die Wahrheit, die ändert sich nicht, die entwickelt sich nicht. Darum im zweiten Johannesbrief sagt derselbe Apostel, und da spricht er ab Vers 7 von Verführern, und zwar Antichristen, und er sagt in Vers 9,
jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn.
Jawohl. Also das Typische ist, ein Irrlehrer, der geht weiter. Und typisch ist dann eben auch, dass viele rechnen mit neuen Offenbarungen. Gibt es keine mehr. Johannes schreibt noch das Buch Offenbarung. Und damit wird das, was Gott uns Menschen sagen wollte, abgeschlossen. Auf der letzten Seite lesen wir, wer jetzt noch etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Aber der Irrlehrer geht weiter und denkt, es gibt auch noch nach dem Neuen Testament weitere Enthüllungen Gottes und Offenbarungen. Halt! Das sind solche, die weitergehen. Und das Wichtige, was uns eben im Johannesbrief hier vermittelt wird, wir müssen an dem festhalten, was von Anfang an ist. Und da gibt es keine Evolution. Also, das zu dem Begriff Anfang. Jetzt aber noch ein paar Erklärungen, die uns helfen, diesen ganzen Abschnitt gut zu erfassen. In Kapitel 2, Vers 12 nennt Johannes alle Gläubigen Kinder. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Mit diesem Ausdruck meint er alle Gläubigen, die er anspricht. Wo hatten wir das auch schon in dem Brief gehabt, dass er sie so nennt?
2,1.
Ja, ich höre es schon.
2,1.
2, Vers 1. Liest du Gott?
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten.
Danke. Und das ist in Griechisch das gleiche Wort. Technion. Technion bezeichnet ein Kind ohne Bezug zum Geschlecht und auch nicht zum Alter. Nicht wahr? Wenn ich sage, wir haben 6 Kinder großgezogen und wenn ich auch jetzt noch von unseren Kindern spreche, dann ist das nicht irgendwie beleidigend, denn die sind zwar alle erwachsen, aber es sind immer noch unsere Kinder. Weil wir da auch das Wort Kinder im Deutschen so verwenden können, dass es keinen Bezug hat zum Alter. Ja, die bleiben unsere Kinder. Aber auch nicht einen Bezug zu dem Geschlecht, denn unter unseren Kindern gibt es 3 männlichen Geschlechts und 3 weiblichen Geschlechts. Ja, und das ist bei dem Wort Technion eben im Griechischen ganz typisch der Fall. Da spricht also Johannes alle an und dann macht er aber Unterschiede in dem Reifegrad. Er unterscheidet, ist das aufgefallen? Mhm. Welche Stufen gibt es da?
Jünglinge,
wo werden die erwähnt?
Vers 13.
Ja, Vers 13. Ich schreibe euch Jünglinge. Und es kommt übrigens noch mehr vor, Jünglinge. Vers 14 am Schluss. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid. Das ist das Wort Neaniskos. Und das bezeichnet einen jungen Menschen nach der Pubertät vor der Heirat. Also kann man ziemlich genau einordnen. Ja, in Griechen gibt es ganz viele Wörter, die ganz unterschiedliche Nuancen ausdrücken. Und dann haben wir eben nebst Jünglingen, welche Reifestufen? Vers 14, Kinder. Und jetzt wäre es wichtig, dass man sich da mindestens eine Notiz an den Rand macht. Dieses Wort in Vers 14 ist nämlich nicht das gleiche wie in Vers 12 und in 2 Vers 1. Die alte Elberfelder hat hier übersetzt Kindlein. Die Elberfelder CSV, eine sehr genaue und sanfte Revision der Elberfelder, ganz im Sinn und Geist der alten Elberfelder, hat hier verändert, ich schreibe euch Kinder. Und diejenigen, die sie haben, die sehen, daneben gibt es ein Zirkellum. Das ist ein kleines Ringchen. Und das hat man nicht in Vers 12 und in 2 Vers 1. Hinten im Anhang wird dann erklärt, dass es eigentlich Kindlein heißt. Es ist das Wort Paidion. Und das bezeichnet ein Kind vor der Pubertät. Also die ganze Bandbreite vom Neugeborenen bis zum bis dann kurz vor dem Beginn der, unmittelbar vor dem Beginn der Pubertät. Ja, und das sind eben die Neubekehrten und die noch nicht so lange auf dem Weg sind. Die spricht er an. Die Jünglinge, das sind solche, die sind schon länger auf dem Glaubensweg und haben auch schon Erfahrungen, noch mehr Erfahrungen gesammelt und auch Siege errungen. Denn er sagt ja von ihnen in Vers 13b, ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Wer ist der Böse? Der Satan. Der Böse ist der Satan. Wiederholt im 1. Johannesbrief wird der Satan so genannt, zum Beispiel auch in Kapitel 5. Liest du, Sascha, bitte Verse 18 und 19.
Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen.
Ja, also der Wiedergeborene muss keine Angst haben vor Satans Macht. Und auch nicht vor, von irgendwelchen Flüchen oder was auch immer. Der Böse tastet ihn nicht an. Wir sind geschützt in dem Herrn. Und es ist so, dass in Sacharja 2 wird von Jerusalem, von der Stadt nach Gottes Gedanken in der Zukunft, wird gesagt, dass Gott um sie her eine feurige Mauer ist. Und so ist das eben auch für die Erlösten. Gott ist um uns herum eine feurige Mauer. Ja, so ganz ähnlich wie im Computer, da gibt es ja auch so einen Schutz vor all möglichen Attacken. Und diesen Schutz nennt man Firewall. Und das war eben ein Israeli, der das erfunden hat. Und der hat tatsächlich diese Bezeichnung übernommen aus Sacharja 2. Ja, eben an diese Firewall muss man denken. Also, ich meine jetzt, so wie es in Sacharja 2 beschrieben wird, Gott ist eine feurige Mauer zum Schutz. Der Böse tastet ihn nicht an. Hat das auch sehr eindrücklich erfahren, als ich in Togo war. Da hat mir ein Einheimischer gesagt, der Schaman, der kann ganz schreckliche Dinge. Und die Leute in den Stämmen, die fürchten den Zauberer, den Schamanen. Der kann zum Beispiel eine nicht giftige Riesenschlange auf eine bestimmte Person schicken. Und wenn die beißt, stirbt die Person. Oder auch eine Wespe. Und wenn die sticht, stirbt die Person. Aber die wissen, bei den Gläubigen, bei den Kindern Gottes, funktioniert das nicht. Das ist wunderbar. Und die sind sich auch bewusst, ihre dunkle Macht, die eben mit diesem Bösen zusammenhängt, die funktioniert bei den Kindern Gottes nicht. Aber, sagt Johannes, wir wissen, dass wir aus Gott sind, wir Wiedergeborenen, und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Und das in dem Bösen, in mit Dativ bezeichnet im Griechischen einen Machtbereich. Also die ganze Welt, die gottlose Welt, die liegt im Machtbereich des Bösen. Ja, also so viel zu den Jünglingen zunächst mal. Aber dann haben wir gesehen, gibt es die Kindlein oder kleine Kinder. Das würde Paideion gut wiedergeben. Also in Vers 14 haben wir die kleinen Kinder. Ich schreibe euch, kleine Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Und wo kommen die noch vor? Ja, Vers 18. Der ausführlichste Abschnitt richtet sich an die kleinen Kinder. Kindlein, es ist letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Der ganze Abschnitt richtet sich an sie bis Vers 27. Und dann spricht Johannes wieder zu allen Gläubigen und sagt, und nun, Kinder, bleibt in ihm. Das ist wieder das Wort technion. Das bezeichnet alle. Und ab Vers 28, da geht es dann sowieso um den Abschnitt, der parallel geht zu dem zweiten Buch Mose. Bis und mit Kapitel 3, Vers 3. Und die dritte Stufe, die ist noch nicht genannt worden. Väter. Wo haben wir die Väter?
Vers 13.
Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und?
Ich habe euch Väter geschrieben.
Ja, Vers 14 in der Mitte. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ja, ist das zweimal das Gleiche? Ist es zweimal das Gleiche? Ja, wir müssen genau lesen und die Grammatik beachten. In Vers 13 ist es Präsens, ich schreibe euch Väter. Das heißt, das, was er jetzt ihnen schreibt, ab Vers 13, das richtet sich eben auch an die Väter. Und in Vers 14 in der Mitte sagt er, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und damit wieder sagen, auch alles, was von Kapitel 1, Vers 1 ansteht, das habe ich auch für euch Väter geschrieben. Also die Väter, das sind diejenigen, die sehr reif geworden sind im Glauben, aber sie werden nie den Grad erreichen, wo sie denken sollten, so, jetzt brauchen wir nichts mehr. Nein. Er schreibt ihnen. Auch sie müssen lernen. Nicht nur die Kindlein und nicht nur die Jünglinge. Wir müssen das ganze Leben lernen. Und das Wort Gottes ist sowieso unerschöpflich. Also, darum dieser Unterschied. Und jetzt ist leider in den Minderheitshandschriften, das sind die Handschriften, die hauptsächlich aus Ägypten stammen, und unter diesen rund 5.800 Handschriften, die wir haben vom Neuen Testament, eine kleine Minorität bilden. Leider wird seit dem 19. Jahrhundert von vielen behauptet, das seien die besten Handschriften. Aber man kann zeigen, dass sie sehr schlecht sind sogar. Sehr ungenau. Und ihr Text ist sogar fließend. Das heißt, untereinander widersprechen die sich sehr stark. Das hängt damit zusammen, dass eben nie Originalhandschriften nach Ägypten geschickt worden sind. Und so hatten die in Ägypten, die Christen, hatten keine Referenz, wo man die Manuskripte wieder abgleichen konnte zwischendurch. Und darum schreibt auch Kurt Alland, der ja den Nestle-Alland-Text mit zu verantworten hat, schreibt in seinem wichtigen Standardwerk über die neutestamentlichen Handschriften, dass der ägyptische Text fließend ist. Aber die Mehrheit der Handschriften, die nennt man den Mehrheitstext, eben weil er die große Masse, die große Mehrheit von 90% plus beinhaltet, dieser Text weist eine unglaubliche Übereinstimmung auf. Und dieser Text kommt typischerweise eben aus Gebieten wie der heutigen Türkei, Griechenland, Italien. Und dorthin wurden Originale geschickt. In die Türkei zum Beispiel. Nach Ephesus, was wurde dort geschrieben? Der Epheserbrief. Weiter? Kolosserbrief. Wie? Philippi ist dann schon auf europäischem Boden. Also das dann, hätten wir dann wie Beispiel für Griechenland. Und Galaterbrief, natürlich, auch heutige Türkei. Weiter?
Pergamon.
Dort wurde was geschickt? Ja, der Pergamonbrief. Der gehört zur Offenbarung. Ja, also an die sieben Gemeinden. Ephesus, Myrna, Pergamus, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Die Offenbarung wurde dorthin geschickt. Und wir haben ja auch gesehen, bei der Einleitung des ersten Johannesbriefes, die Johannesbriefe, die hat Johannes auch verfasst, als er in Ephesus wirkte, am Ende seines Lebens. Also auch heutige Türkei. Dann eben Griechenland, da wurde schon erwähnt, der Philipperbrief. Weiter. 1. 2. Korinther. Weiter. Die 2 Thessalonicher Briefe. Und dann Italien. Römerbrief. Ja, und so weiter. Und diese Handschriften, die waren natürlich, sagen wir so, 300 Jahre jedenfalls, waren die vorhanden. Und man kann auch lesen in der frühchristlichen Literatur, dass da wird zum Beispiel aufgerufen, dass man eben dort und dort eben seine Handschriften überprüft. Ja, in Korinth waren die Originale. Und das muss man sich vorstellen, nicht 2000 Jahre bis heute, aber sagen wir mal 300 Jahre, und da konnte man immer abgleichen. Und in der Türkei, also im Gebiet der heutigen Türkei, da konnte man abgleichen mit den Originalen, und darum ist der Mehrheitstext so fest. Obwohl es, früher hat man gesagt, im 19. Jahrhundert, Westcott und Hart haben gesagt, ja, dieser Mehrheitstext, der ist nur so einheitlich, weil man eben etwa im 4. Jahrhundert hat man eine Rezension gemacht. Also die Kirche hat gesagt, so, tack, das ist der Text. Und jetzt bitte nur noch diesen Text kopieren. Ja, aber das ist Schnee von gestern. In der kirchengeschichtlichen Forschung, also auch an den liberalen Unis, wer spricht noch von einer Rezension? Diese Theorie ist schon längst vorbei. Hat es gar nie gegeben. Und trotzdem ist der Text so einheitlich. Das dreht natürlich den Spieß. Wie kann ein Text so einheitlich sein, wenn ja in Wirklichkeit keine Rezension da war? Ja, das ist eben, weil man sich am Original abgleichen konnte. Da war eben ein Maßstab da, nach dem man sich richten konnte. Aber diejenigen, die heute noch sagen, natürlich der Neste-Aland-Text, der Minderheitstext und besonders diese Handschriften aus Ägypten, diese frühen Papyri und der Vatikanus, und dazu der Vatikanus und der Alexandrinus, der Sinaiticus und auch die Alexandrinus-Handschrift, das sind die großen Handschriften. Nach denen muss man sich richten. Ja, aber eben, wie erklären die dann diese Einheit? Und heute spricht man von der Prozesstheorie. Mit der Zeit habe das irgendwie eine Angleichung gegeben, bis dann schließlich so quasi ein Standardtext erreicht worden ist. Und jetzt habe ich gemerkt, die Reaktionen, da sind wahrscheinlich einige, die sind sehr bewandert in Mathematik. Also jeden Mathematiker, der bekommt ja Hühnerhaut, wenn man so etwas behauptet. Wie soll das statistisch gehen? Wenn abgeschrieben wird, dann ist der natürliche Prozess, dass die Handschriften immer mehr auseinandergehen, weil automatisch Schreibfehler entstehen. Also da wird man nie eine Annäherung, allmähliche Annäherung finden. Das geht gar nicht. Das widerspricht allen mathematischen Modellen. Und typischerweise sind eben die es vertreten, auch keine Mathematiker. Oder oft sind halt das sind, wie man in der Schweiz sagt, die viel Einer. Und die haben manchmal so eine Abneigung gegen Naturwissenschaft und dann auch Mathematik und Physik. Aber man muss das eben zusammenbringen. Viel Eins und viel Zwei gehört zusammen. Und dann merkt man, nein, das geht gar nicht. Und das ist eben ein ganz starkes Argument, dass dieser Mehrheitstext eben der ursprüngliche Text ist. Und jetzt im Mehrheitstext ist es ganz klar so, in Vers 13, in der Gegenwartsform sagt Johannes, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Dann, ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Auch wieder Präsenz. Und Vers 14, auch im Präsens, ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Oder kleine Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Und dann kommt dreimal, ich habe euch Väter geschrieben. Also abgeschlossen, perfekt. Weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und zu den Jünglingen, ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid. Und dann ab Vers 18 kommen die kleinen Kinder und zu denen sagt er in Vers 26, dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Also dreimal Väter, Jünglinge, Kindlein im Präsens. Und dann dreimal im Perfekt, ich habe geschrieben an die Väter, Jünglinge, Kindlein. Ist das bei euch in allen neuen Bibeln genauso? Ja? Also ich habe nichts Neues erzählt. Ich habe euch bei Kindlein, oder? Aber ich habe euch geschrieben. Ja. Ja. Und dann haben wir diese schöne Harmonie nicht mehr. Ja? Zweimal Präsenz, perfekt, und dann perfekt, perfekt, perfekt. Nein, es ist dreimal Präsenz, dreimal eben korrekt übersetzt mit perfekt, Vergangenheitsform. Gut, jetzt schauen wir uns das genauer an. Die Väter, was kennzeichnet sie? Sie sind länger im Glauben, kennen das Wort gut. Und was sagt er zu ihnen?
Sie haben den erkannt, der von Anfang an ist.
Gott. Ja. Und zwar, der von Anfang an ist, das ist der Herr Jesus. Der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, das Wort von Ewigkeit, der Mensch geworden ist. Ja. Nun, zweimal wird das gesagt. Weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Aber das haben ja doch die Kindlein auch. Bei der Bekehrung haben sie erkannt, wer Jesus Christus ist. Die Jünglinge auch. Aber warum sagt er das jetzt speziell bei den Vätern? Der Grund ist der, die Väter sind so erfüllt von dem Herrn Jesus, dass für sie eben nichts mehr Wert hat, in dieser Welt als der Jesus. Für sie ist das Wirklichkeit geworden, was der Apostel Paulus schreibt in Kolosser 1. Liest du, Sascha, Verse 18 und 19. Es geht um den Herrn Jesus.
Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.
Ja.
Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen.
Also, der Apostel Paulus sagt, dass es Gottes Plan ist, dass der Herr Jesus in allem den Vorrang habe. Und es ist auch interessant, von dem Heiligen Geist, der selber Gott ist, heißt es in Johannes 16, Vers 13, dass er kommen wird und er wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Der Heilige Geist von sich aus stellt sich in den Hintergrund und stellt den Herrn Jesus in den Mittelpunkt. Eben, das Lamm Gottes, wo wir in Offenbarung 5 finden, wie Johannes im Himmel vor dem Thron Gottes steht. Und in der Mitte des Thrones, wer ist dort? Er sieht jemand in der Mitte des Thrones. Ja, das Lamm. Können wir aufschlagen? Offenbarung. Fünf. Ja, in Vers 6. Johannes wird also entrückt in den Himmel, Kapitel 4, Vers 1, und sieht da den Thron Gottes, beschreibt das alles in Kapitel 4, und es geht direkt ohne Unterbruch zu Kapitel 5 über, und dann beschreibt er in Vers 6.
Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde.
Ja, das Lamm Gottes, inmitten des Thrones. Also der Herr Jesus so in den Mittelpunkt gestellt. Und ich mag mich erinnern, vor Jahren habe ich bei einem Autor gemerkt, irgendetwas ist faul. Er sagt zwar nie deutlich in seinen Schriften, das war ein Berichterstatter aus Israel, er sagt zwar nie, aber irgendwie merkt, da stimmt etwas nicht. Bis ich dann bei ihm gelesen habe, wie kann man eigentlich aus dem, der zu Rechten Gottes ist, den im Mittelpunkt machen? Wie bitte? Er stört sich, wenn der Herr Jesus im Mittelpunkt verherrlicht wird. Ja, aber er ist das Lamm in der Mitte des Thrones. Und er ist auch der, der in der Mitte war, am Kreuz zwischen den zwei Verbrechern. Jesus in der Mitte. Und wenn man schaut, den Plan des Hesekiel-Tempels, des Endzeit-Tempels in Hesekiel 40 bis 48, da sind die inneren Vorhöfe ein 500 Ellen Quadrat. Und wenn man da die Diagonale zieht, trifft der Schnittpunkt genau den Altar. Der hinweist auf Jesus Christus und sein Opfer. Im Mittelpunkt. Und in der Stiftshütte, da war es ja so, die Stiftshütte war ein Rechteck, ein Vorhof von 100 auf 50 Ellen. Das gibt zwei Quadrate von 50 mal 50, nicht wahr? Und wenn man das so korrekt verteilt, die Stiftshütte, dann Altar, Waschbecken, dann ergibt sich Folgendes, dass im ersten oder im hinteren Quadrat, da schneiden sich die Diagonalen genau in der Bundeslade, dem Ort, wo das Blut des Opfers am Yom Kippur gesprengt werden musste. Im Zentrum. Und das erste ist eigentlich so zu verstehen, dass der Altar den Mittelpunkt, die Schnittstelle der Diagonale bildet. Jesus Christus und sein Opfer im Mittelpunkt. Und Gott möchte, dass er in allem den Vorrang habe. Und die Väter sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einfach erfüllt sind von dem Herrn Jesus. Wir können sagen mit dem Apostel Paulus, Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und darum werden sie einfach schlicht dadurch gekennzeichnet, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Eine tiefe Erkenntnis seiner Person bekommen. Und erfahrungsgemäß ist das doch so, manche kommen zum Glauben, und welche Bücher lesen sie am Anfang in der Bibel? Die Evangelien. Also wir haben uns ja nicht abgesprochen, du sagst jetzt das auch. Und natürlich könnte auch sein, jemand sagt, ich habe mit dem ersten Korintherbrief begonnen. Aber ich meine, wenn jemand mich fragt, der nicht gläubig ist und er möchte die Bibel lesen, dann sage ich ihm, lies doch das Johannesevangelium. Ja, ich würde jetzt ihm nicht sagen, beginn mit der Offenbarung. Das habe ich auch schon erlebt. Ein Schulkollege damals auf dem Gymnasium kam zu mir und sagte, du, ich habe in der Bibel gelesen, ich verstehe kein Wort. Was hast du gelesen? Die Offenbarung. Die musst du ja nicht lesen, habe ich ihm gesagt. Das ist nur für Leute, die gehorchen. Es steht nämlich am Anfang, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Knechte sind solche, die Jesus Christus gehorchen. Für die ist die Offenbarung geschrieben und darum können sie dann auch verstehen. Aber wer kein Knecht ist, kann sie auch nicht verstehen. Lies das Johannesevangelium, denn dort heißt es in Kapitel 20 am Schluss, diese Dinge sind geschrieben, damit ihr eben glauben könnt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben an ihn ewiges Leben habt. Also, aber es ist dann oft so, dass im Fortschreiten von einem Kindlein zu einem Jüngling beginnt man wirklich gründlich die Briefe zu lesen. Römerbrief, 1., 2. Korintherbrief, Galaterbrief, einfach alle Briefe. Und lernt so eben wirklich die Lehre der Bibel kennen. Das sind die Lehrbriefe. Und interessant ist es zu beobachten, wie Gläubige dann später wieder beginnen, die Evangelien ganz speziell zu studieren. Und wieder auf eine ganz neue Art und viel tiefer und noch mehr ergriffen als damals bei der ersten Liebe nach der Bekehrung. Und das ist wirklich das Kennzeichen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ja, also alles richtet sich in diesem Brief, was vorher geschrieben wurde und auch was nachher kommt, auch an die Väter. Die müssen das auch lernen, studieren. Die sind nicht zum Schluss gekommen. Jetzt die Jünglinge. Was ist das Kennzeichen der Jünglinge?
Sie sind stark.
Ja, wo steht das?
Vers 14, 2.
Korinther. Jawohl, Vers 14b. Lies nochmals, Sascha. Ich habe euch Jünglinge.
Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt.
Also, erstes Kennzeichen, sie sind geistlich stark. Eben, das sind so richtig voll Fitte. Nachpubertäre, junge Leute, noch nicht verheiratet, aber die haben eins drauf. Sind stark. Zweiter Punkt, zweites Kennzeichen.
Sie haben den Bösen überwunden.
Ja, wo steht das?
Vers 14 am Schluss.
Vers 14 am Schluss. Und?
Vers 1, Vers 3.
Ja, genau. Also zweimal wird dieses Kennzeichen, sie haben den Bösen überwunden.
Sie haben auch noch das Wort Leib in sich.
Das ist der dritte Punkt, genau. Also drei Kennzeichen. Sie haben das Wort Gottes bleibend in sich. An welche Stelle könnte das einen erinnern? Das Wort in sich haben, wohnend. Bleiben, das griechische Wort, das ja sehr oft vorkommt im Johannesbrief, auch im Johannesevangelium, das heißt eigentlich wohnen, meno, bleiben, wohnen. Verzeihung?
Bleibet in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Ja, bleibet in mir und ich in euch. Johannes 15, das ist auch das gleiche Wort, meno, und das heißt eben bleiben und wohnen. Mit ihm, also in einer zur Ruhe gekommenen Weise, fest, kontinuierlich verbunden. Ja, aber jetzt eben das Wort Gottes bleibt in euch, wohnt in ihnen. Da klingt es doch irgendwie gerade so wie ein Leitmotiv in der Musik.
Johannes
17. Ja, welchen Vers meinst du? Mit dem Bleiben. Ja. Johannes 17, such mal die Stelle, die du uns zeigen willst, und in der Zwischenzeit können wir noch aufschlagen. Das Wort, das wohnt, Kolosser. 3, Vers 16.
Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade.
Ja, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Also das Wort Gottes muss in unserem Herzen zu Hause sein. Das ist das Kennzeichen von Jünglingen. Sie kennen das Wort. Sie haben es erforscht. Und es ist ihnen Herzensanliegen. Es wohnt in ihrem Herzen. Und dann können wir gleich noch die Brücke schlagen zu Psalm 119. Während wir aufschlagen, erkläre ich gleich. Psalm 119 besteht aus 22 Strophen. Das sind so viele Strophen wie Buchstaben im Hebräischen. Und es ist so, dass die erste Strophe beginnt mit dem ersten Buchstaben, jeder Vers, 8-mal. Die zweite Strophe mit dem zweiten Buchstaben, jeder Vers, 8-mal. Und so geht das nach diesem Prinzip weiter bis zum letzten Buchstaben in der letzten Strophe. Jetzt ist es so, im Althebräischen, also in der Zeit, als Mose Hebräisch schrieb, da konnte man die Bilder, die die Buchstaben darstellen, noch klar als Bildzeichen erkennen. Und diese Bildzeichen sind ganz wichtig für Psalm 119, weil da gibt es Zusammenhänge zwischen den Bildern und dem Inhalt. Jetzt die zweite Strophe ab Vers 9, die beginnt mit dem Buchstaben Bet. Und Bet heißt ja auf Hebräisch Haus. Und es war ursprünglich ein Haus. Und da steht in Vers 11:
In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige.
Ja, das Herz ist das Haus. Und das Wort wohnt im Haus. Und das ist eine Hilfe, um nicht gegen Gott zu sündigen. Also wer hat sich schon vorgenommen, ich studiere die Bibel, damit ich nicht gegen Gott sündige? Es gibt verschiedene Motivationen, nicht wahr, warum wir die Bibel lesen. Aber eine ist diese, damit ich nicht gegen dich sündige. Ja, diese Jünglinge haben den Bösen überwunden. Und übrigens, gerade in dieser zweiten Strophe, Vers 9 davor, lautet:
Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Wort?
Ja, es geht hier gerade um den jungen Menschen, der sich ganz klar vornehmen muss, ich möchte nach der Bibel konsequent leben, damit ich bewahrt bleibe und mich rein erhalte. Und denken wir gerade nochmals, Nianiskos meint den Nachpubertären vor der Heirat, der sich vornimmt, ich möchte mich nicht irgendwie verunreinigen, bevor ich heirate. Da sehen wir sogar einen direkten Zusammenhang mit dem ersten Johannesbrief. Die Jünglinge, die haben den Bösen überwunden, sie sind stark und sie verwahren das Wort in ihren Herzen. Hast du es gefunden, Johannes 17?
17, Vers 8.
Johannes 17, Vers 8, schlägt uns Jerry vor. In dem Gebet des Herrn Jesus als ewiger Sohn zum ewigen Vater. Liest du, Sascha?
Ja. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast.
Danke. Also, dieses Wort, das eben die Jünger wirklich aufgenommen haben, angenommen haben und eben in der Konsequenz dann in ihren Herzen verwahrt haben. Gut. Jetzt wird zu den Jünglingen aber noch mehr gesagt. Sie werden jetzt ermahnt in Vers 15 von 1. Johannes 2. Lies du nochmals 15 und 16.
Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt.
Danke. Jetzt sagt Johannes zu solchen, die den Bösen, den Satan, in seinen massiven Angriffen überwunden haben, sagt er, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn der Satan uns versucht anzugreifen und zum Beispiel so frontal angreift, die Bibel, die Wahrheit der Bibel in Frage stellt, dann muss man ihm widerstehen mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben und muss sich auf die Stellen abstützen der Bibel, die auch ganz klar von der Inspiration der Bibel sprechen, wie zum Beispiel 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, so kann man, das ist ein Beispiel von vielen, wie man den Bösen überwinden kann. Aber wenn der Teufel so mit Frontalangriffen nicht zum Ziel kommt, dann versucht er es eben nicht als brüllender Löwe, sondern als zischende Schlange mit Verführung. Und darum sagt Johannes, und jetzt müsst ihr aufpassen, die Welt, die will euch umgarnen. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Jetzt könnte jemand sagen, aber schon eigenartig. Der gleiche Johannes schreibt doch in Johannes 3, Vers 16. Ja, also hat Gott die Welt geliebt. Und ihn sagt er, der gleiche Autor, liebt nicht die Welt. Wie geht das? Eine Erklärung. Ja, Johannes 3, Vers 16 sagt, dass Gott die Menschheit, die Menschen geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat. Aber für Welt steht dort das griechische Wort Kosmos. Das gleiche Wort steht hier, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Ist auch Kosmos. Ja, dort bedeutet es Menschheit und was bedeutet es hier? Liebt nicht die Welt.
Zeitgeist.
Welt im Sinn von Zeitgeist. Genau. Ja, es ist eben so. Ein Wort in den Sprachen, das ist typisch für alle Sprachen der Welt. Ein Wort kann man sich nicht vorstellen wie einen Punkt. Das hat einfach eine Bedeutung. Sondern ein Wort muss man sich bildlich vorstellen als ein Kreis, ein Feld. Man spricht in der Sprachwissenschaft vom Wortfeld. Und da gibt es ganz verschiedene Bedeutungen. Das Wort Kosmos hat im Neuen Testament rund 10 Bedeutungen. Je nach Bibelstelle. Und darum brauchen wir Wörterbücher, die führen ein Wort auf und dann wird in der Übersetzung angegeben, das bedeutet das, 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 das. Zum Beispiel bei den griechischen Wörterbüchern, da ist das Standardwörterbuch von Hermann Menge, das ist der Mann, der auch die Menge-Bibel übersetzt hat, die liefert ungewöhnlich viele Bedeutungen und Nuancen. Mehr als viele andere Wörterbücher. Aber es gibt auch andere Spezialwörterbücher, die auch viele Bedeutungen aufführen. Und als Bibelübersetzer muss man dann eben schauen, welche Bedeutung passt jetzt in den Zusammenhang am besten und am natürlichsten hinein. Übrigens, Ihr Lehrer, einer Ihrer Tricks, die haben eine ganze Trickkiste, aber einer Ihrer Tricks ist, irgendeine Nebenbedeutung zu nehmen, einzusetzen und dann die Bibel etwas ganz anderes sagen lassen. Also die Trickkiste, die wird immer wieder verwendet. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die glauben, dass der Mensch, wenn er stirbt, aufhört zu existieren. Also die Seele existiert nicht weiter. Und dann kommen sie an die Türe und sagen, ja, was würden Sie sagen, wenn die Bibel sagt, dass die Seele stirbt? Ja, sagt der die Haustür geöffnet hat, das steht nirgends. Ja, aber wenn es jetzt stehen würde, würden Sie es glauben? Das steht aber nirgends. Aber wenn es stehen würde, würden Sie das glauben? Nein, es steht ja nicht. Aber wenn es stehen würde, also natürlich, wenn es in der Bibel steht. Hesekiel 18, die Seele, welche sündigt, soll sterben. So, und da haben Sie den Fuß schon drin. Früher haben Sie sowas gemacht, den Fuß in die Türe. Das durften Sie später nicht mehr. Da mussten Sie ganz höflich auftreten, aber mit solchen Dingen, im übertragenen Sinn, ist der Fuß drin. Und das Törichte an der Sache ist das, Nefesh heißt auf Hebräisch ganz Verschiedenes. Das kann bedeuten, die Seele im Sinn von das, was der Sitz der Persönlichkeit, der weiter existiert nach dem Tod. Aber Nefesh bedeutet an vielen Stellen einfach Leben. Und das Leben alles Fleisches ist im Blut. Das bedeutet, das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Ja? Wenn man mir das Blut ablässt, dann bin ich definitiv tot. Ja? Das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Aber Dort heißt es, die Seele, welche sündigt, soll sterben. Das ist also die Person, die sündigt. In Apostelgeschichte 2 heißt es zum Beispiel, dass an jedem Pfingsttag sich 3000 Seelen bekehrten. Und das ist natürlich nicht gemeint 3000 Sitze der Persönlichkeit, sondern 3000 Personen. Und im Elterndeutsch hat man eben davon gesprochen, von einem 3000 Seelendorf. Aber da meinte man nicht einfach die Seelen, die niemand sieht, die wohnen da im Dorf, ja, sondern 3000 Personen. Und so ist es auch mit dem Wort reden. Ja, wenn in 1. Korinther 14, 34 Paulus sagt, die Frauen sollen in den Gemeindezusammenkünften nicht reden. Dann haben wir gesagt, ja, Wörterbuch. Ja, Laleo kann auch bedeuten schwatzen. Und Frauen sollen also nicht schwatzen in der Gemeinde. Ja, und Männer, dürfen die schwatzen? Das geht gar nicht. Also das sowas geht nicht. Aber da muss man schauen, wie wird Laleo im Neuen Testament verwendet. Und gerade in 1. Korinther 14 wird es ständig gebraucht für das Reden von Gottes Wort, für das Beten und so weiter. Ständig, so rund 20 Mal. Und dann sagt er, die Frauen sollen nicht reden. Und es wird sogar auch verwendet, wenn Gott spricht. Laleo. Also, wehe, wenn jemand sagt, Laleo bedeutet in 1. Korinther 14 schwatzen. Das wäre ja gotteslästerlich. Nein, es heißt, es ist im Neuen Testament das normale Wort für reden. Aber im Altgriechischen konnte das schon auch mal schwatzen bedeuten. Und das ist so der Trick. Oder es war uns eigentlich vor Jahren immer klar, wenn in Römer 13 steht, jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Einrichtungen. Und dann kam Corona und plötzlich eine neue Auslegung. Man hat sich immer geirrt, das bedeutet gar nicht Obrigkeit. Ach nicht? Nein, das bedeutet einfach die Autorität in der Gemeinde. Die Ältesten. Was? Es war immer klar, dass es dort um den Staat geht und die Regierung. Aber jetzt plötzlich, wo man irgendwie die Formulierung da nicht mehr so stehen lassen möchte, schaut man im Wörterbuch, was kann es noch bedeuten? Ja? So funktioniert das immer wieder. Und jetzt eben bei Welt. Kosmos kann eben bedeuten die Menschheit, Johannes 3, Vers 16. Es kann bedeuten das ganze Weltall. In Epheser 1. Gott hat die Gläubigen auserwählt vor Grundlegung der Welt. Also vor Erschaffung des Kosmos. Waren wir in seinem Herzen von Ewigkeit her. Wunderbar. Aber dann kann es auch bedeuten, einfach die ganze Erde. Es kann auch bedeuten, im Römerbrief, alle Nationen im Kontrast zu Israel. Und in 1. Petrus 3 kann es sogar bedeuten Schmuck. Komisch. Das Wort Kosmos, ja. Weil Kosmos kommt eben von dem Verb schmücken. Und das Universum ist etwas Geordnetes, es ist eben kein Chaos. Überall, alles geht nach Gesetzen und nach Ordnungsprinzipien. Darum ist das nicht Chaos genannt worden, sondern Kosmos von den Griechen. Und dann bedeutet eben Kosmos eben auch Schmuck. Ja, der Schmuck. Aber im Zusammenhang wird schon klar, dass es nicht um das Weltall geht, mit dem sich Frauen schmücken. Mhm. Ja, eben der Zusammenhang entscheidet. Und hier, liebe nicht die Welt, da geht es um, wurde gesagt, der Zeitgeist. Und man könnte auch sagen, dass die Welt in dem Sinn von einer Organisation von Satan, um die Menschen von Gott abzuhalten. Der Teufel ist nach Johannes 12, 31 der Fürst dieser Welt und er möchte die Welt so regieren, dass er alle Menschen von Gott abziehen kann. Am Kreuz hat sich diese Welt unter der Leitung von Satan gegen den Herrn Jesus zusammengetan und da hat Pilatus in drei Schriften die Anklage formuliert, nämlich auf Griechisch, Hebräisch, Lateinisch. Hebräisch war damals die Sprache der Religion. Ja, damals eine sehr organisierte Religion, die sich dann schließlich sogar gegen den Messias gestellt hat. Und es war die Sprache Griechisch, die Sprache der Philosophie und Wissenschaft. Und Lateinisch, die Sprache der Politik, der Besatzungsmacht. Und der Satan wirkt in dieser Welt über das Thema Religion, über das Thema Wissenschaft, Philosophie und über Politik. Da steht er dahinter und versucht, die Menschen wegzuziehen von Gott. Und vor diesem System warnt Johannes und er sagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Eben weil der Teufel, nach Johannes 12, Vers 31, der Fürst dieser Welt ist. Dieser Organisation, in das Wort geschmückt, bedeutet eben geordnet. Er hat das durchdacht. Es ist wirklich hinterhältig durchdacht. Wie kann man die Menschen genau nach ihrer Fasson und ihrem Geschmack und ihren Vorlieben da reinziehen? Und da hat er für jeden etwas. Eben. Dann wird weiter gesagt, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also dieses System ist vollkommen im Kontrast zu Gott, zum Vater. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt kommt ein Drei-Punkte-Programm. Wie können wir das auflisten? Drei Punkte. Jawohl, die Lust oder die Begierde des Fleisches. Zweitens, die Lust der Augen. Drittens, der Hochmut des Lebens. Und dieses Drei-Punkte-Programm hat der Teufel vom Sündenfall an eingesetzt. Und setzt es immer noch durch, weil es so erfolgreich ist. Das hat begonnen bei Eva in 1. Mose 3. Und wir haben ja hier einen besonderen Bezug zum ersten Buch Mose. Wie war das? Satan hat Gottes Wort geleugnet, hat Gott als Lügner hingestellt. Und das hat dazu geführt, dass wir in 1. Mose 3, Vers 6, schließlich lesen.
Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß.
Danke. Also da haben wir, die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise wäre. Das ist die Lust des Fleisches. Es hat ein falsches Verlangen entwickelt. Plötzlich wurde der eine Baum, der verboten war, Gott, sonst hat Gott alles gegeben in seiner Freundlichkeit. Nur eine kleine Ausnahme, aber plötzlich wurde der wichtig. Diese Frucht, die verboten war, das ist die Lust des Fleisches. Und dann haben wir ja genau den Ausdruck, Lust für die Augen. Und schließlich, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Die Schlange hat im Vers davor gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Wow. Höhere Erkenntnis. Mehr als die anderen. Ja? Und besser informiert als die anderen. Und darum gewichtige Erkenntnis weiter. Hochmut des Lebens. Und diese drei, da kann jeder für sich überlegen. Es gibt so viele Variationen dazu. Also wie in der Musik. Unzählige Variationen. Aber es sind immer die gleichen Prinzipien, wo man zurückführen kann. Das ist Lust des Fleisches, das ist Lust der Augen und Hochmut des Lebens. Und dann die drei auch noch kombiniert. Nicht nur im Einzelverfahren. Ja? Und die drei, zum Beispiel in Verbindung mit Wissenschaft und Philosophie oder in Verbindung mit Politik, oder in Verbindung mit Religion. Also Religion meine ich jetzt wirklich im weitesten Sinn. Religion, die sich eben nicht unter das Wort Gottes, die Bibel stellt. Ja, und es ist erfolgreich bis heute. Es hat den Sündenfall ausgelöst. Und dann erklärt Johannes, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Adam und Eva sind zu Fall gekommen und das Ganze ging weiter. Ihr Erstgeborener Kain wurde zum ersten Mörder. Und er war sehr religiös. Und er dachte, ich bringe Gott das, was ich errungen habe, aber sicher nicht ein blutiges Opfer, wie mein Bruder. Ich brauche nicht ein stellvertretendes Opfer. Ich leiste und das bringe ich Gott. Er war religiös. Aber wir werden sehen, 1. Johannesbrief sagt später, Kain war aus dem Bösen. Kapitel 3, Vers 12. Und die Bosheit hat sich in der Menschheit ausgebreitet, bis schließlich die Sintflut kam. Und ein erstes Mal hat man gesehen, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, nämlich so wie Noah und seine Söhne und ihre Frauen, bleibt in Ewigkeit. Sie durften überleben und die Erde dann wieder bevölkern, wie eine neue Erde. Ja, also ganz interessant, diese Parallelen zurück zum ersten Buch Mose, die uns gerade illustrieren, worum es hier geht. Und nun wollen wir dann nächstes Mal weiterfahren mit diesem ausführlichen, genau auf die kleinen Kinder zugeschnittenen Abschnitt, Verse 18 bis 27. Und wir werden sehen, die Jünglinge lernen davon. Ja, für sie ist es ja auch geschrieben. Und die Väter lernen davon. Für sie ist es ja auch geschrieben. Und dann werden wir uns mit ganz aktuellen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel, Johannes spricht über die letzte Stunde. Und da meinen viele, ja, seht ihr, Johannes meinte schon, wir würden in der Endzeit leben. Und jetzt sagt ihr, heute ist die Endzeit. Ja, wer sagt ja? Kinder, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Wir werden nächstes Mal das ganz genau untersuchen. Was ist gemeint mit der letzten Stunde? Und mit hochaktuellen Belehrungen, gerade für unsere Zeit.